Probenzimmer, der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Bei der Matinee zu unserer Neuproduktion von Antonio Cestis Oper Oromthea hatte ich die Gelegenheit, mit dem Regisseur Tomoso Gao, mit der Ausstatterin Julia Berndt sowie mit den SängerInnen Hilary Cronin, Gabriel Diaz und Alexander Strömer in der Kammeroper zu sprechen. Wir haben vor gut einem Jahr hier mit Combattimenti einen Ausflug in die, sozusagen in die Kinderstube der Oper gemacht und uns angeschaut, wie eigentlich diese Kunstformen, in der mit Musik Gefühle ausgedrückt werden und in Ihnen, dem Publikum, erweckt werden, wie diese Kunstform entstanden ist. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter in der Geschichte der Oper, gewissermaßen eine Generation später. Und es gibt zwei Komponisten, die immer genannt werden als die wichtigsten Vertreter dieser Generation nach Claudio Monteverdi. Und es ist zum einen Francesco Cavalli und zum anderen Antonio Cesti. Cesti ist noch einmal jünger als Cavalli, wurde 1623 geboren und stammt anders als Cavalli und Monteverdi nicht aus dem norditalienischen Raum, sondern aus Mittelitalien, Süditalien, wurde in Arezzo geboren und hat seine wichtigsten musikalischen Prägungen in Rom und in Florenz bekommen. Und Sie werden nachher hören, die Musik ist ein bisschen sinnlicher, ein bisschen süßlicher als die Musik der venezianischen Tradition dieser Zeit. Er hat ein bewegtes Leben, kommt aus einer relativ armen Familie, hat den Sängerberuf gelernt und wie das damals so war, Kinder, die gut singen konnten und irgendwann in einen Stimmbruch kamen, die hatten zwei Optionen, wenn sie nicht in einen bürgerlichen Beruf wechseln wollten. Sie konnten sich kastrieren lassen, das hat er nicht getan, oder sie sind in den geistlichen Stand gewechselt, was nicht ganz dasselbe ist. Cesti hat als Tenor weitergesungen, er war geweihter Priester, war Mitglied des Minoritenordens und Sie können dann nachher, nachdem Sie die ganze Oper gehört haben, selber entscheiden, wie die Musik klingt, ob die Musik klingt nach jemandem, der den Zölibat eingehalten hat oder eher nicht. Ich kann Ihnen verraten, es war nicht der Fall und das ist leider auch mehrfach bei ihm aktenkundig geworden. Cesti kam ums Jahre 1650 zum ersten Mal in Kontakt mit der Oper. Er hat in Florenz an einer Aufführung von Cavallis Giasone als Tenor mitgewirkt und hat dann von 1652 bis 57 am Hof des Erzherzogs von Tirol in Innsbruck gewirkt. Und in dieser Zeit ist auch Oromthea entstanden, die bald zu einer der meistgespielten Opern der damaligen Zeit wurde, die in vielen, vielen Städten nachgespielt worden ist und auch von ihm das Werk ist, das am stärksten nachhaltig bis ins 20. und 21. Jahrhundert gewirkt hat. Für Wien ist Cesti insofern wichtig, als er von 1665 bis 67 beim Kaiser Leopold I. als Hofkomponist angestellt war. Und er hatte die Aufgabe, eine große Festoper zu schreiben, nämlich Il Pomodoro, die als das größte Barockopernspektakel des ganzen 17. Jahrhunderts gilt. Eine sechsstündige Oper mit 20 Schauplätzen, 30 Figuren, Pferdeballetten und allem, was dazugehört. Dieses Werk ist wirklich so groß, dass es seitdem nie wieder aufgeführt worden ist. Einige Teile sind auch verloren, aber vieles ist eben auch erhalten geblieben. Also eine legendäre Barockshow, für die Cesti verantwortlich gewesen ist. Worum geht es in Oromthea? Die Haupthandlung und der Hauptkonflikt der Oper ist der um die Königin Oromthea, eine Königin von Ägypten, die beschließt, nicht zu heiraten. Und das ist sehr ungewöhnlich in der damaligen Zeit, denn, wie Sie wahrscheinlich wissen, adlige Fräulein hatten vor allem die Aufgabe, zu heiraten und Thronerben zu gebären. Dem verweigert sich Oromthea und das ist ein großes, auch politisches Problem und vor allem ihr Berater und Minister Kreonte macht ihr da heftige Vorwürfe. Dann kommt ein junger Mann ans Land, ein Flüchtling, der irgendwie auf merkwürdige Weise ans Land gespült wird, Alidoro, und Oromthea verliebt sich spontan in ihn. Das Dumme ist, dass dieser Alidoro nicht etwa ein Prinz aus dem Nachbarland ist, das wäre praktisch für alle Beteiligten, sondern er ist ein Maler. Und mit Maler ist nicht etwa ein Malerstar wie Tizian oder Gerhard Richter gemeint, sondern ein mittelloser Maler und es ist völlig klar, das ist eine Mésalliance, diese Verbindung ist unmöglich. Dazu kommt nun, dass dieser Alidoro, so heißt der Maler, auch noch sehr schnell ein Auge auf eine andere Frau wirft, nämlich auf Silandra, eine der Hofdamen von Orontea. Und als sich Orontea entschließt, ihm dann doch ihre Liebe zu gestehen, hat er plötzlich zwei Frauen, lässt also Silandra fallen. Daraufhin wird aber Orontea von ihren Beratern beredet, nun doch von dieser Liebe Abstand zu nehmen. Und plötzlich hat Alidoro erst zwei Frauen, dann hat er plötzlich keine mehr. Natürlich kommt am Ende alles zu einem guten Ende, denn, wie das in solchen Werken ist, über eine merkwürdige Intrigenaufdeckung kommt heraus, dass dieser Alidoro in Wirklichkeit kein mittelloser Maler ist, sondern der Abkömmling eines wichtigen Fürstenstandes. Und so können diese beiden Menschen, die sich ohnehin lieben, nun irgendwie doch zusammenkommen. In der lustigen Witwe würde man sagen, wir werden reich, aber glücklich. Diese Handlung ist umwoben von einigen Nebenhandlungen. Und das ist typisch für die Oper dieser Zeit. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt die Hofdame Silandra, die wahnsinnig verliebt ist in ihren Corindo, aber auch ganz plötzlich nicht mehr so verliebt ist. Alidoro ist noch von einer dritten Frau umschwärmt, das ist die Sklavin Giacinta, die aber wiederum in Männerkleidung und als Ismero verkleidet in geheimer Mission für Orontea unterwegs ist und eigentlich den Auftrag hatte, Alidoro zu töten. Das gehört zur Vorgeschichte des Werkes, die aber am Rande noch erzählt wird. Alidoro hat eine Mutter, das ist Aristea, eine typisch komische Rolle, gesungen von einem Tenor. Und Aristea ist eigentlich in jeden jungen Mann verliebt, der irgendwie des Weges kommt. Und dann gibt es noch als weitere und wichtige komische Figur den Diener Gelone, der überhaupt in niemanden verliebt ist, außer in seiner Flasche Wein. Und darüber werden wir auch noch nachher, davon werden wir auch gleich noch einiges hören. Ja, Tom, wir hören, es gibt viele kleine Arien in diesem Stück. Es wechselt immer wieder ab zwischen Rezitativ und Arie in dieser Oper. Nun bist du ein Regisseur, der uns bekannt ist, den wir kennengelernt haben mit riesigen Opernwerken. Du hast große Stücke wie die Hugenotten von Meyerbeer, Nixon in China, Götterdämmerung und Turandot, glaube ich, Freischütz, glaube ich, zuletzt auf die Bühne gewuchtet. Also bist wirklich ein Regisseur fürs 19. Jahrhundert ein bisschen und auch für große Choropern. Hast jetzt hier etwas völlig anderes. Sag doch mal, wie fühlt sich denn diese frühe Oper eigentlich für dich an? Und wie greift man da als Regisseur rein?
Ich liebe tatsächlich mit Chor zu arbeiten, mit großem Ensemble. Aber hier macht es auch sehr viel Spaß mit 8 Darsteller und intimem Team, ja, mit Julia, mit dir, Wolfgang. Bei der Barockoper, bisher hatte ich ja Händel ein Stück inszeniert, Giulio Cesare, allerdings auch über die Königin, ägyptische Königin und Kleopatra. Hier habe ich Orontea. 19. Jahrhundert. Ich habe das Gefühl, da malt man ein großes Bild, wie ja von Delacroix, oder wie heißt er? Delacroix. Ja, so die Freiheit führt das Volk.
Große Historiengemälde.
Genau, ja. Genau. Und hier hat man das Gefühl, okay, mit großer Auflösung, vielleicht so ein iPhone 16 oder wie viel, der neueste Modell, große Auflösung, sehr close-up. Und das kann man auch gleich teilen, ja, mit Bluetooth, AirDrop. Und das ist sehr intim, sehr Nahaufnahme und sehr viel wird gesprochen, rezitativ. Und das macht die Gefühle auch in einer anderen Art sehr klar. Und das reizt mich sehr.
Also Sprache spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Stück. Es gibt viele Dialoge, es gibt sehr witzige Dialoge auch. Ja. Du hast gerade schon gesagt, die Zusammenarbeit hier in einem Team mit Wolfgang Katschner, der also Experte ist für Musik des 17. Jahrhunderts. Was ist denn der Unterschied, ob man eine Oper aus dem 19. Jahrhundert inszeniert und mit einem Dirigenten erarbeitet oder so ein Werk, und wie flexibel seid ihr da miteinander?
Ich habe großes Glück, Wolfgang als Partner zu haben. Er ist wirklich Traumpartner. Er ist natürlich Experte in Barockmusik, aber kein Museumswart. Er ist totaler Theatermensch, auch sehr praktisch denkender und er ist flexibel vor allem. Also der kann auch Sachen hinzufügen oder auch keine Scheu vor Streichen. Wir arbeiten auch mit iPad. Wir streichen Sachen und dann gehen die Seiten weg oder kommen die Seiten noch hinzu. Und das wird auch sofort auf der Stelle arrangiert, mit sehr viel Improvisationskunst auch. Und das ist, glaube ich, widerspricht mir gar nicht, dass die Tradition von Barockoper, sondern wir führen das weiter. Und gleichzeitig fühlt sich wie ein Start-up, dass wir alles so innovativ denken und anpassen, wo es möglich ist oder nötig ist. Und das passiert wirklich auf der Stelle.
Ich glaube, das musst du ein bisschen erklären, denn wir gehen ja erstmal davon aus, wenn wir in die Oper gehen, da haben die alle Noten und es gibt ein Werk und alle singen auch ganz genau das, was in den Noten steht. Jetzt sagst du, es wird was hinzugefügt, es wird was gestrichen. Was wird hinzugefügt? Wo kommt das eigentlich her? Und warum wird es hinzugefügt?
Es sind sehr wenig Übergangsmusik komponiert in Noten, was wir jetzt haben. Und da braucht man aber für die Szene zum Auftreten, zum Abgehen oder Umbauten auch manchmal, brauchen wir ein bisschen mehr Zeit oder weniger Zeit oder wie auch immer. Und da sage ich Wolfgang, ich bräuchte hier 12 Sekunden Musik. Dann hat er gleich Ideen parat, sei es vom Chesty oder auch vom anderen Komponisten, hat er Sachen zitiert und uns vorgespielt und dann sage ich, ja, dieser Teil gefällt mir. Dieser Teil brauche ich nicht. Ich möchte aber gerne diese Stimmung doppelt so lang hören und so weiter. Das kann man alles so nicht beliebig, muss natürlich Szene passen und Stil und alles, aber da ist er eben Expert und für mich wirklich Traumpartner.
Man muss vielleicht dazu sagen, die Opern dieser Zeit wurden nicht als große Partituren geschrieben, sondern es wurde eine Gesangsstimme und eine Basslinie geschrieben und alles andere wurde improvisiert oder wurde von den Mitwirkenden selber gestaltet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es in der Zeit des 17. Jahrhunderts auch viele solche Übergangsmusiken gegeben hat, die man eben je nach Theater hinzugefügt oder weggelassen hat. Und wir wissen natürlich auch, dass Sänger sich ihren Part zurechtgelegt haben, ein bisschen so wie heute Schauspieler in den Proben zurechtlegen, wie sie das Stück genau machen. Die Oper beginnt mit einem Prolog, in dem sich Philosophie und Liebe miteinander, also Amor und Philosophia miteinander streiten und darüber diskutieren, wer besser ist, was die richtige Art zu leben ist. Welche Konsequenzen hat das für die Handlung und was ist das, eine Art Oberthema, Philosophie oder Liebe? Was für ein Bild von Liebe gibt es überhaupt in dieser Oper?
Es wird ständig von Amor gesprochen. Und Philosophie bzw. Vernunft will regeln, ein ordentliches, rationales Leben. Und Amor ist es völlig egal. Und auch ein ganz langweiliger Philosoph ist nicht immun vom Amors Pfeil. Und das macht die Geschichte ganz lebendig und humorvoll. Und alle sind vom quasi Amors Pfeile, wie heißt das? Wenn sie verfolgt werden, ja, verfolgt.
Werden verfolgt, sie ja. werden von denen getroffen.
Getroffen, genau. Alle wollen das Richtige tun und ein rationales Leben führen, gelingt denen nicht. Und das zwar großartig und das ist wirklich lustig für mich.
Das hast du ein wichtiges Stichwort schon gesagt, nämlich das Lustige in dem Stück. Ist es eine reine Komödie oder wie ist das Verhältnis von Ernsthaftigkeit und Komik in dem Stück? Denn wir erwarten ja eigentlich in einem Werk dieser Zeit, in dem eine Königin auftritt, erstmal eine große Hauptstaatsaktion, also eine Handlung, in der es um Liebe, Leiden und Politik geht. Aber das ist es, glaube ich, nicht so ganz.
Naja, Ernsthaftigkeit und Komik ist immer eins, ne? Oder zwei Seiten einer Medaille. Ich denke immer an Shakespeare und bei dem Stück spezifisch an Sommernachtstraum und was ihr wollt, Twelfth Night, die Konstellation ist sehr ähnlich. Wir denken an Komödie, wenn wir über die Stücke denken. Aber da ist wirklich sehr viel Tragik drin, auch in dem Stück. Einer liebt einen, die eine liebt auch, dann liegt in der nächsten Szene einen anderen und der Verlassene spürt natürlich große Tragik und das singt er in einer großen Arie. Und in der nächsten Szene ergibt sich nächste Konstellation und da diese turbulente Konstellation, Wechselung und passiert alles ständig im Kreis und das führt Amor durch das Stück.
es ist ja auch kein wichtiges barockes Bild, dass der Pfeil von Amor zwar Liebe erzeugt, aber auch zunächst auch einmal Schmerz. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das, was du meinst.
Ja, und da finde ich sehr treffend und witzig, was unser Plakat uns zeigt. Amor, der seinen Pfeil in sein Selbst getroffen hat.
Mhm. Der sich selber erschossen hat, mhm, sozusagen, genau. Hängt draußen am Gebäude. Julia, du hast uns hier in eine etwas morbide Welt versetzt, jeder abgeblätterten Putz rechts und links, den wir auch nicht mehr reparieren werden bis zur Premiere. Venedig ist das Stichwort, ein venezianischer Raum. Was war der Grund für euch, dieses Stück, das in Ägypten spielt, in dieses etwas merkwürdig abgeblätterte Venedig zu versetzen?
Das Stück, ja, spielt zwar in Ägypten, wurde aber tatsächlich geschrieben für den venezianischen Karneval. Das war so ein bisschen unser Ausgangspunkt. Und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal in Venedig war. Ich finde, dass der Raum der Kammeroper tatsächlich einige Ähnlichkeiten hat mit der venezianischen Architektur. Das heißt, es hat sich relativ organisch zusammengefügt. Also konzeptuell beginnen wir das Stück im Prolog im modernen Venedig, also Venedig heute, mit einer Gruppe von Gondolieren. Das ist so der Grundausgangspunkt konzeptuell. Und genau, ich war selber auch schon mehrfach in Venedig. Ich war dieses Jahr auf der Biennale, bin mit meiner kleinen Farbkarte rumgelaufen und habe alles, mir die ganzen Farbtöne angeguckt. Und ich finde, oder wir fanden, dass eben diese venezianische Architektur sich super gut in die Kammeroper einfügt. Ich mag, wenn Räume organisch ineinander übergehen. Das heißt, dass ich mit meinem Bühnenbild nicht gegen einen Raum arbeite, sondern mit dem Raum arbeite. Und es hat die ganzen Töne, die der Markusplatz zum Beispiel hat, das fügt sich hier super toll ein. Also, dass man das Gefühl hat, hoffentlich, dass die Kammeroper wie in so einer kleinen Zeitreise in den Bühnenraum hin ein bisschen marode wird, also sich sozusagen organisch in ein kleines Venedig verwandelt. Und es gibt dann super viele Zitate, die wir eingebaut haben. Diese Lampen, die haben in Venedig, jede Straßenlaterne hat wie so einen rosanen Filter über dem Glas. Diese Holzstäbe, die bestimmt auch diejenigen von Ihnen, die noch nicht selber in Venedig waren, zumindest von Bildern kennen, das sind diese Palina da Casada, das sind diese lauter bunten Holzpfähle, die überall in Venedig in den Lagunen stehen, weil da die Boote dran befestigt werden. Und dann gibt's auch ganz viele Referenzen, zum Beispiel in den Requisiten. Ich habe mal eins mitgebracht, diese wunderbare kleine Espresso-Tasse aus dem Original, aus dem Café del Doge, das zwar nicht am Markusplatz ist, aber an der Rialto-Brücke. Und dann gibt's sowas wie Möbel, die wir einbauen, die garantiert auch jeder von Bildern kennt, diese wunderbaren Café-Plastikstühle, diese bunten, die überall auf dem Markusplatz stehen und wo jedes Café seine eigene Farbe hat.
Vielleicht doch zur Ergänzung dazu, also das Stück ist in Innsbruck uraufgeführt worden, aber das Libretto wurde für ein venezianisches Theater geschrieben und diese Atmosphäre des venezianischen Karnevals, wo die Häuser des Adels offen waren, wo jeder unter der Freiheit der Maske, also dem Schutz der Masken, große Freiheiten, noch große erotischen Freiheiten hatte, das prägt die Dramaturgie dieses Werkes wie viele andere Werke aus der Zeit nachhaltig. Julia, vielleicht auch noch mal eine Frage an dich als auch Kostümbildnerin. Es sind Figuren aus dem 17. Jahrhundert, die behaupten, dass sie im alten Ägypten sind, aber natürlich haben sie Konflikte, Liebeskonflikte, die sehr stark mit dieser Zeit verbunden sind. Aber in vielen waren wir, glaube ich, doch überrascht beim Lesen, wie modern diese Figuren sind und wie heutig sie sind. Wie reagiert ihr darauf, was für, wie historisch sind die Figuren und wie viel moderne Menschen sehen wir da auf der Bühne?
Ich, also zu meiner Historie als Ausstatterin, im Gegensatz zu Tomo, habe ich schon sehr, sehr viel Barockoper gemacht. Ich mache, würde ich sagen, fast hauptsächlich Barock. Und ich finde, Barock generell hat das, deswegen liebe ich es auch so sehr, weil die Figuren immer modern sind. Also am Ende des Tages sind sie zeitlos, weil die Konflikte einfach wahnsinnig menschlich sind. Im Gegensatz zu, sagen wir mal eben, manchmal auch 19. Jahrhundert, große Historienopern. Ich finde, die Menschen in Barockopern sind uns immer näher, weil es immer wirklich um die Essenz des Menschlichen geht. Und es ist dann egal, ob da ein Gott auf der Bühne steht oder eine Königin. Darum geht's am Ende des Tages nicht.
Und ich würde auch sagen, ja, bevor du fortfährst, das Erstaunliche ist ja auch bei den Barockopern, dass die Männer- und Frauenbilder oft und oft viel länger sind als bei Opern des 19. Jahrhunderts, wo der Mann stark ist und die Frau am Ende stirbt.
Ja, total. Ja, voll.
Also, um es mal etwas platt herunterzubrechen.
Absolut. Und auch tatsächlich, wenn man, das schweift jetzt ein bisschen ab, aber wenn man über das Thema Diversität etc. Geschlechterbilder spricht, wo man zum Beispiel im Schauspiel immer wahnsinnig drum ringt, wie man das irgendwie modern gestalten kann. Das ist einfach inhärent schon in der Barockoper drin. Also dieses, auch bei uns, ich meine, wir haben das mehrfach, du hast es schon gesagt, Aristea, die von einem Tenor gesungen wird, Jacinta, eine Mezzorolle, eine klassische Hosenrolle, das ist da schon drin. Also diese ganzen Themen, um die wir heutzutage kulturell ringen, im Austausch, die sind da einfach schon in der absoluten Natürlichkeit drin, das hinterfragt man gar nicht und das finde ich total schön. Und das an sich macht es wahnsinnig modern. Also für mich sind es immer irgendwie moderne Figuren und überhaupt nicht in irgendeiner Zeit verhaftet, weil eben der Konflikt, um den es geht, nichts mit der Zeit zu tun hat, in der es geschrieben wurde. Und um es aufs Kostüm zurückzuführen, da wir uns im Prinzip für eine Setzung entschieden haben, die ein Theater im Theater ist, ist es eine absolut wilde Mischung. Also da geht es eher um eine Figurendarstellung als um, also ich mische alles. Ich mische ägyptische Referenzen mit historischen Versatzstücken, einfach alles ganz wild. Ich habe bei den Anproben, haben wir gescherzt, dass ich es aus irgendeinem Grund irgendwie geschafft habe, das größte Kostüm für den kleinsten Raum zu machen. Also das sind echt super theatrale Kostüme, die aber trotzdem, so hoffe ich zumindest, ist das Ziel, den Mensch trotzdem noch zeigen und den Konflikt und eine Figur in all ihrer Dreidimensionalität.
Ja, Hilary, wir haben gerade schon über die Geschlechterrollen in diesem Stück gesprochen und über was, wie sich die Menschen zueinander verhalten. Vielleicht an dich einmal die Frage als Darstellerin dieser Rolle. Was hat eigentlich Orontea für ein Problem? Warum will die Frau nicht heiraten?
I think for Orontea, the most important thing is her freedom. She has other things she wants to do with her time. And I think perhaps maybe around the palace, she's witnessed what love and bad relationships can do. She's free of all this, and she likes it that way. Also, Creonte, her tutor, her advisor, has been constantly saying, day after day after day, you must marry for political advantage. And I think that deep down, maybe she knows that she can't really ever afford to fall in love. Because if she does marry, it has to be for the good of Egypt. And I think, it's a combination of protecting herself, but also she's probably inexperienced and not interested and, yeah, likes things the way they are at the start of the opera.
Es gibt diese Standesregeln im 17. Jahrhundert, dass Adlige sehr unter sich geblieben sind und die Ehe zwischen einer hohen Adligen und einem Bürgerlichen völlig undenkbar war. Was findet sie an Alidoro so anziehend? What attracts her so much on this, especially on this Alidoro, from which she knows nothing about?
I think, first of all, he's very attractive. She has probably never been exposed to a man like this before. The men she will have met through Creonte, through life in the palace, are probably not particularly exciting. And this newcomer arrives, he's sort of exotic and different and artistic and creative, and all of these things pique her curiosity. I think also probably he is the opposite of what Creonte has told her she is allowed to pursue. And this is probably very exciting for a rebellious character, and therefore maybe she's enjoying the torment it will cause Creonte. But I think she genuinely finds him unique, attractive, exciting, and wants to get to know him better immediately.
Du startest in die Oper, du eröffnest die Oper nach dem Prolog mit einer Arie mit zwei Strophen, in der es genau um Freiheit und frei von der Liebe sein geht. Was für eine musikalische Reise durchläuft Orontea im Laufe der Oper?
Well, I think as her character softens and becomes more varied and open to new colors, so does her music. So we start with this quite sort of self-righteous, rigid music at the beginning, and then she becomes more free and dreamy. You'll hear later in an aria there's more tenderness in her music, and also there's more excitement. She's got these kind of random outbursts of faster phrases where you can tell that she's struggling to keep up with her emotions and the way that she's being torn between duty and love, and also this character Silandra, who she is, who was before just her maid, is now suddenly this rival in her pursuit for Alidoro, and she's dealing with all of that as well. So yeah, I think the music towards the end, my favorite thing to sing is actually her final aria, Innocente mio tesoro, because we see this kind of full it's not a descent, that sounds negative, it's like a full settling into this new version of herself, this lover.
Gabriel, die Figur Alidoro ist ein bisschen ein passiver Held, der zwar auf viele Sachen reagiert, aber nie selber die Initiative ergreift. Warum fällt es ihm so leicht, sich nicht nur zwischen zwei Frauen zu entscheiden, sondern eigentlich immer wieder hin und her zu wechseln?
I think Alidoro is the perfect Baroque character. He's very affected of any passion that he received. From the beginning, he changed in any scene. He changed his affetto. At the beginning, he's wounded, he's lamenting, he's like very weak, but easily he transformed in a very secure man, but then he is in love. But he changed very easily the affetto, and this is very Baroque thing. So I think he has not a conflict about being change the thoughts or change the passions or change the love from one woman to another one, because that's his root. He's a changing man all the time, and it's okay. I love this woman, but okay, maybe if I cannot get it, I love this woman, or maybe if okay, let's try again with this woman. So it's the way he moves in the life. I have that feeling because always, even in this last week, we have been even going deeper and deeper in the scenes, and I discover he really changed in each phrase, not just in each scene, but in each phrase he said, he sings, he changed totally the what he feels in his heart, and I think that's like the main character of Alidoro, changing of the time.
Hat sehr viel mit Barockmusik zu tun, singst sehr viel Barockmusik, und es geht in Barockmusik sehr immer um große Gefühle, um tiefe Gefühle. Warum kann man die so einfach wechseln?
I think one of the things that the audience, or maybe the Baroque audience, enjoy when they go to a theater piece of an opera is to see that character like a queen or like Julio Cesare or like Ariodante or the Orlando, the big knight. But they can say they are humans also, and they can be in love, they can be refused, they can suffer, or they can, I mean, let's say, have sex on stage or have a like erotic moment or all this kind of passions that people feel are very human in a person who they feel they, it's like in a up level. And I think that's very attractive for the audience in that period. So I think it's because of that, all the plots in the, even if they talk about, let's say, these big persons, are full of passion and are full of really human feelings. Also because when composers do an opera, maybe you have 3 hours of music, you need to pass through many different, let's say, characters, okay? So it's because of that, in any scene, you can have a different affetto for the character, because normally if you sing a big role, you have a happy, let's say, happy aria, a sad aria, a lament, and then a duet, and then, so it's the way the plot is more interesting, and also the music is more interesting, and also more interesting for the audience to see that passions in that big people.
the opera ends with the marriage between Alidoro, now Floridano, and nobleman with Orandea. But there's no duet in the end. But Orandea sings an aria, and then there's a finale of All the Lovers. What is your opinion? What do you think? Why is this duet rejected?
I think because Orandea, in general, is in a different level of the rest of the characters in the opera. There are many duets in the opera, but Orandea doesn't have any duet at all. So I think she is like a bit up, let's say, in a different step. And we all have duets, Silandra with Corindo, me with Silandra, Giacinta. There are many, many duets, but she's always over all of us. I have to confess, I don't have a duet with Orandea, but at some point we have kind of staging duet where she sings the aria and I'm just like a puppet and she play with me, using me in the way she wants. And I feel that the kind of, it's not a musical duet, of course, but it's a kind of staging duet where she's over me and I'm just doing whatever she wants. And that shows very well that idea of she's over the rest.
Also eine königliche Haltung dieser Figur. Lieber Alexander, wir kennen dich als Schauspieler. Du bist an der Theater in der Josefstadt engagiert. Du hast bei uns öfters mehrfach in Operetten mitgewirkt, unter anderem La Pericole als Vizekönig, einer wirklichen Gesangsrolle, dann einer kleineren Rolle in Das Spitzentuch der Königin. Und dann haben wir dich gefragt, ob du dein Debüt in einer Barockoper geben möchtest. Die Frage kommt gleich, aber ich sag kurz etwas zu dieser Rolle. Es gibt in vielen dieser Opern aus dieser Zeit komische Figuren, meistens Diener. Und als wir das Stück vorbereitet haben mit dem Dirigenten Wolfgang Katschner, hat der irgendwann gesagt, lass doch einfach diesen Jailona auf Deutsch singen. Das ist doch viel lustiger. Und es ist ja auch eine Figur, die immer wieder mit dem Publikum kommuniziert. Und dann haben wir gesagt, dann wenn schon, dann sollte es erstens auf Wienerisch sein, zumindest ein bisschen deutlich Wienerisch klingen. Und zweitens, lass es uns doch gleich mit einem Schauspieler machen und nicht mit einem Opernsänger, der dann Operngesang macht. Denn wir befinden uns in einer Zeit, in der ja auch die Sänger, die auf der Bühne standen, aus der Commedia dell'arte und aus ganz verschiedenen Traditionen hervorgegangen sind und es den Beruf des Opernsängers eigentlich noch gar nicht gab. Ja, das ist die Vorrede. Und dann haben wir gesagt, wenn es einen gibt, dann ist das Alexander Strömer. Bevor wir jetzt über Jailone reden, sag mal, wie war denn dein Eintauchen in diesen Kosmos der Barockmusik? Wie fühlst du dich als Sänger mit Operettenhintergrund und Schauspieler hier zwischen Lauten und Cembali?
Ja, das Lustige ist, dass Barock für mich eigentlich, ich habe eine ganz amikale Beziehung zum Barock. Ich habe mich sehr in meiner Jugend mit dem Barock beschäftigt und das war für mich so ein Gegenkonzept zur damaligen Welt. Das war immer Opulenz, das war Ästhetik. Ich habe mich sehr mit dieser Barockmusik, wie gesagt, in meinem Alltag beschäftigt und dann, während ich auch natürlich meine Schauspiel- und Gesangserfahrungen gemacht habe, habe ich da auch sehr spielerisch, dann kam nämlich diese große Countertenorwelle, ja, in den 90ern. Da habe ich mich dann auch sehr spielerisch mit meiner Stimme und mit dem Counter auseinandergesetzt. Und so habe ich da eigentlich, glaube ich, kein Problem. Ich habe einen ganz spielerischen Zugang zu diesem Barock und das ist auch gleich ab dem ersten Tag bei uns so gewesen, ja.
Nun ist Jailona eine Figur, die lange außerhalb der Handlung ist und er setzt dem ganzen Liebesspiel etwas entgegen und ist nämlich derjenige, der sagt, ich liebe eigentlich nur meine Weinflasche. Es ist aber trotzdem eine Figur, die auch politisch eingebunden ist in die Handlung. Was für eine Figur ist das?
Ja, Jailone ist ein, ich würde fast sagen, ich würde ihn, man fragt immer, ist es ein Alkoholiker, ist es ein Trinker, was... Er ist vor allem ein Diener und er ist vor allem ein Geschlagener, er ist ein Zerrissener, ja. Und ich glaube, er weiß, wovon er spricht. Und das Lustige ist, dass Jailone, der so sehr diese Liebe, das sich hinwenden an seine eigenen Gefühle, der so sehr das ablehnt, vielleicht ist gerade der einer derjenigen, der das umso genauer kennt, ja. Also Jailone ist eine komödiantische Figur, die ja auch aus der Commedia dell'arte entlehnt ist. Und so versuchen wir das auch mit sehr viel Körperlichkeit, mit sehr viel Spielarten quasi umzusetzen. Also er ist so ein, wie soll ich sagen, ein Hybrid in dieser barocken Welt, ja?
Wir haben ja über viele dieser Traditionen gesprochen. Wir hatten im Vorfeld festgestellt, es gab eine Aufführung von Orontea in Wien, aber als Schauspiel damals im frühen 18. Jahrhundert, in der die Rolle des Gelone selbstverständlich als Hans Wurst im Textbuch steht. Und diese Hans-Wurst-Tradition ist ja eine ganz wichtige wienerische Theatertradition, also der Diener, der von unten kommentiert und der auch Dinge aussprechen kann, die andere nicht aussprechen können.
Absolut, der Kasperl. Ja, bei uns ist es der Kasperl und der ja im weiteren Sinne dann bis zu unserer wienerischen Theatertradition dann im Nestroy quasi aufgeblüht ist. Also jemand, der Dinge sagen darf, die man normalerweise nicht sagen darf, auch seinem Gegenüber. Das beweist Celone auch immer wieder mit Orontea, ja, dass er da immer so die eine oder andere lustigen Kommentar abgibt. Und so ist, glaube ich, auch diese Theatertradition, die wir da vorfinden, schließt sich der Kreis zu Wien, ja, ganz einfach, ja.
Nun bist du aber in der merkwürdigen Situation, du redest mit deinen Mitspielern auf Deutsch und die antworten auf Italienisch. Wie funktioniert denn das? Wie fühlt sich das an mit den Kollegen auf der Bühne?
Also eigentlich gar nicht ungewöhnlich. Wir haben so viele verschiedene Sprachen innerhalb unseres wunderbaren Ensembles. Es sind alles so großartige Künstler, so großartige Instrumentalisten, Vokalisten, mit denen ich hier arbeiten darf. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, im Kulturbetrieb oder im kulturellen Miteinander wird die Sprache oft überschätzt. Es gibt nämlich noch andere Ausdrucksformen, mit denen wir uns verstehen. Und so ein Grundsatz von meiner eigenen Psychologie ist, ich bin mit einer Kollegin verheiratet und meine Frau, Schauspielerin, ist bulgarischen Ursprungs. Also das heißt, sie ist eine Bulgarin und ich habe lange Zeit nicht verstanden, was sie mit ihren Freundinnen spricht. Ja? Und ich glaube, dass so habe ich mir dann irgendwann zu Bulgarisch gelernt, habe ich sehr, sehr schlecht und sehr, sehr schwer. Aber ein Grundsatz von mir ist Verstehen durch Nichtverstehen. Also das war immer großartig. Ich sitze immer gern daneben und verstehe am liebsten nichts, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, Dinge, die unter der Sprache sind, zu verstehen. Das ist also quasi ein Tool, das uns sehr gut helfen würde in der Verständigung mit Politikern. Nicht? Hören Sie am besten gar nicht hin, was er sagt, sondern schauen Sie, was er tut, und dann sehen Sie es am besten. Ja?
Ich habe das mehrfach auf der Bühne gesehen, zuletzt an der Mailänder Scala, wo es groß, 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 groß war. Und da gab es einen Gelone, der Italiener war, und es wurde gelacht im Publikum. Aber er hat natürlich sehr gesungen. Und ich hatte da das Gefühl, genau das muss es aber sein. Man muss den Text direkt verstehen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir da mit dir gemeinsam einen Weg gefunden haben.
Ich freue mich sehr darüber.
Und dann hätte ich noch eine Frage in die ganze Runde. Alle haben das Werk kennengelernt, indem wir gelesen haben, eine Partitur, ein zunächst einmal totes Libretto. Was war eure größte Überraschung beim Proben des Stückes? Also was tritt aus dem Werk hervor, womit ihr nicht so gerechnet hättet?
How funny it is! the physicality, the wonderful things that Tomo is getting us to do on stage, it's just... All the characters overlap in such amazing physical ways, and I've really enjoyed the use of the space, the challenge of being regal and also changing into something more erotic, and then, you know, this the kind of the breadth of things we've had to tackle through rehearsals. It's been so much more involved, and I'm really excited to put it all together with our costumes and the orchestra, and yeah, it's great fun.
Ja, mich hat sofort diese Vielseitigkeit, diese Buntheit dieses Stückes, es ist ja fast wie ein Best-of-Potpourri, also jetzt Kai ist ja wirklich ein wandelndes Lexikon an Wissen über diese ganzen musikalischen Zusammenhänge. Und ich kann mir nur so meine Gedanken machen. Für mich ist es fast so wie ein Broadway-Stück der damaligen Zeit, wo man die besten Szenen, die besten Melodien zusammengefügt hat. Und wie gesagt, hatten wir zwei Durchläufe mittlerweile. Und nach dem zweiten Durchlauf habe ich gesagt, ich hätte bitte gerne ein Sauerstoffzelt, weil es doch so körperlich auch kräfteraubend ist, weil wir so viele Wechsel haben. Aber das ist gerade, glaube ich, das Charmante an diesem Stück.
I agree with Hilary. The humor in this libretto is fantastic. And sometimes in Baroque opera, the humor is something that the stage director add at some point. But I don't have a feeling here. I mean, the feeling I feel that the humor is on the libretto. Even in some sentences, it's really ironic and really funny. So we are having a big fun of performing this libretto and this music.
Das letzte Wort gehört dem Regisseur.
Für mich auch. Also die Libretti und Musik in Klavierauszug oder Partitur, so Momente zu suchen, hat mir Spaß gemacht mit dem Team. Wir haben sehr viele, zum Beispiel in deiner Musik, was wir heute gehört haben, sehr viele Zwischenmusiken. Und da kann man aber auch Situationen erschaffen, was ein Regisseur auch bei allen Stücken eigentlich auch macht. Ja. Aber bei Barockmusik, was mir jetzt auch neu war, macht genauso und wenn nicht mehr Spaß als alles andere. Und ich bin total glücklich mit dem Stück, mit dem Ensemble.
Das war der Podcast zu Orontea in der Kammeroper. Der nächste Podcast Probenzimmer geht dann über die Familienoper Ich bin Vincent und ich habe keine Angst, dann mit meinem Kollegen Christian Schröder.